Die milde Herbstsonne taucht die Weinberge am Heppenheimer Steinkopf in ein warmes, weiches Licht. Die Farben Grün, Gold und Rot glitzern um die Wette. Im Weinberg von Reinhard Antes, oberhalb der Stadt Heppenheim an der südhessischen Bergstraße, stehen seit einigen Jahren Informationstafeln. Sie sollen die Menschen, die hier am Heppenheimer Steinkopf spazieren gehen, über die Folgen des Klimawandels für den Weinbau informieren. Reinhard Antes.
Vor 100 Jahren hatten wir hier noch schwerpunktmäßig Sorten, die keinen so hohen Wärmeanspruch haben. Und nach sind Sorten eingewandert, die immer höhere Wärmeansprüche haben. Vor 100 Jahren war die wichtigste Sorte hier der Silvaner. Mitte des letzten Jahrhunderts kam der Riesling sehr stark, übernahm die Führungsrolle, war Ende der 70er Jahre die häufigste Rebsorte mit etwa 60%. Und es wanderten als nächstes die Burgundersorten ein, Grauburgunder, Weißburgunder, Spätburgunder. Und um die Jahrtausendwende folgten dann die südeuropäischen Rebsorten wie Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc und andere.
In den letzten 100 Jahren wurde in ganz Deutschland und auch in Hessen ein Klimawandel festgestellt. Es ist nachweislich ein knappes Grad wärmer geworden, sagt Gerhard Müller-Westermeier, Diplom-Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst.
Und das wird voraussichtlich in den nächsten Jahrzehnten weiter aufwärts gehen, weil wir ja strahlungsaktive Gase in die Atmosphäre blasen. Und die sollen bei den Standardszenarien etwa 3 Grad Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts produzieren. Wenn wir noch etwas mehr produzieren, dann kann auch der Anstieg noch auf 4 bis 5 Grad gehen.
Mit der Klimaerwärmung haben sich die Weinanbauregionen nach Norden ausgedehnt. Der 50. Breitengrad, der den Rheingau durchzieht, ist heute nicht mehr die nördliche Anbaugrenze für Weinbau. Mittlerweile gibt es neue Weinbauländer, wie zum Beispiel Schweden, Dänemark, Polen und sogar Norwegen. Von den klimatischen Veränderungen profitieren die hessischen Winzer. Für die traditionellen deutschen Sorten wie Riesling und Spätburgunder sind die Bedingungen besser geworden. Gab es in den 60er, 70er und 80er Jahren immer 3 bis 4 katastrophale Jahrgänge, gibt es seit 1987 keinen wirklichen Einbruch mehr. Es war immer warm genug, sodass die Weintrauben voll ausreifen konnten. Reinhard Antes, Vorsitzender der Bergstraßer Winzergenossenschaft.
Die Bergstraße hat ja ohnehin schon eine lange Vegetationszeit, das heißt einen sehr frühen Frühling und einen späten langen Herbst. Und diese Vegetationszeit hat sich nochmals verlängert. Es geht noch früher los und dauert noch länger. Damit haben wir noch 2, 3 Wochen mehr Zeit, um auch die spätreifenden Sorten aus dem Süden zu pflanzen.
Die Bergstraßer Winzer haben noch eine weitere Methode gefunden, um sich für den Klimawandel zu rüsten. Sie pflanzen alte, nahezu ausgestorbene Rebsorten. Auf dem Heppenheimer Steinkopf steht ein Musterweinberg mit Rebsorten, die erstaunlicherweise im Mittelalter stark verbreitet waren. Sie tragen Namen wie Orange Traube, Roter und Blauer Urban, Gelber Orléans, Weißer Heunisch und Roter Riesling. Reinhard Antes hat dafür keine Erklärung. Aber aus alten Aufzeichnungen weiß man.
Etwa 1350 hatten wir nämlich schon mal so eine Situation, wo es so warm war, wie es jetzt ist oder noch werden soll. Damals war die deutsche Rebfläche etwa 3-mal so groß. Die Reben standen bis an Nordsee und Ostsee. Die Paradesorte ist der rote Riesling, der Vater des weißen Rieslings. Für uns ist es so ein bisschen der Klimariesling der Zukunft.
Die Klimaerwärmung bringt den hessischen Winzern Vorteile, hat aber auch Schattenseiten. Seit einigen Jahren haben sie mit längerer Trockenheit im Sommer zu kämpfen. Sonnenbrand tritt vermehrt auf. Die Beeren platzen auf und vertrocknen. Es wandern neue Schädlinge ein, wie zum Beispiel die grüne Rebzikade, die es früher nur südlich der Alpen gab. Neben der Trockenheit macht ein Wetter extrem den Winzern zu schaffen. Sintflutartige Regenfälle. Für Weinberge in Steillagen wie in Heppenheim ein Problem, sagt Reinhard Antes.
Wenn diese Starkereignisse kommen, die zugenommen haben, dann wird die Erde mitgerissen, das Tal runter, gerade in den Steillagen, fließt ins Tal, überall sind Ortschaften davor. Das heißt, es kann schon zu Schäden kommen.
Trotzdem überwiegen beim Weinbau bislang die Chancen und die positiven Seiten, die der Klimawandel mit sich bringt. Auch für die Weinkonsumenten sieht der Vorsitzende der Bergstraßer Winzergenossenschaft überwiegend Vorteile.
Das Positive für den Verbraucher ist natürlich das, dass er, um tolle Weine zu trinken, nicht mehr nach Süden fahren muss. Er hat hier Urlaub vor der Haustür, findet alle Sorten, die er früher vielleicht nur im Urlaub genießen konnte. Er hat ökologisch vom Umweltbewusstsein her Riesenvorteile. Er konsumiert regional. Vor der Haustür ist eigentlich alles. Und das Klima hilft uns und dämmt zusammen und hilft uns.
Landwirt Matthias Mehl fährt mit dem Traktor entlang seiner Felder. Berge von Zuckerrüben hat er bereits eingefahren. Matthias Mehl leitet seit 10 Jahren den Familienbetrieb, der in Frankfurt-Niedererlenbach neben Zuckerrüben auch Winter- und Sommerweizen, Winter- und Sommergerste anbaut. Sein Betrieb stellt außerdem auch Saatgut für den Verkauf an Landwirte her. Ein guter Landwirt, sagt Matthias Mehl, muss das Wetter andauernd beobachten und verstehen. Doch der Klimawandel mache es einem nicht leicht.
Seitdem ich jetzt diesen Betrieb leite, das ist jetzt ungefähr gut 10 Jahre, ist eigentlich kein Jahr wie das andere. Das muss ich in jedem Jahr feststellen. Mal haben wir die frühen Fröste, mal die späten Fröste, mal die starken Fröste, mal haben wir keine Fröste, mal regnet es. Im Herbst viel, mal regnet es im Herbst überhaupt nicht. Also im Moment können wir uns nicht auf das Wetter verlassen.
Durch die Erderwärmung haben sich die Vegetationszeiten verschoben. Das Frühjahr kommt mittlerweile früher. Für die Landwirte ist das eine positive Entwicklung.
Wir können auch im Frühjahr etwas zeitiger aufs Feld. Wir können die Zuckerrüben früher säen in den letzten Jahren, das Sommergetreide früher säen. Und die Entwicklung ist einfach dann zügiger und die Erträge sind dann dadurch auch etwas höher.
Und das steigert die Chancen der Landwirte gegenüber der Konkurrenz aus südlichen Ländern. Die deutschen Bauern haben durch den Klimawandel mehr Feldarbeitstage. Aber, und das ist der Nachteil, die Winter sind nicht mehr so kalt wie früher.
Also richtig, dass wir sagen, wir haben hier mal 18, 20 Grad minus mit einer leichten Schneedecke oder sowas, das haben wir eigentlich jetzt überhaupt nicht mehr gehabt. Das würde uns zum Beispiel Bodengare bringen, das heißt die Erdklumpen, die frieren richtig durch und im Frühjahr, wenn wir dann mit der Egge rüberfahren, zerfallen die dann, richtig schöne Erde dann zum Säen. Und was noch negativ ist, dass die Schädlinge den Winter überleben und wir dann im Frühjahr, im nächsten Frühjahr wieder früher Insekten haben, auf die wir achten müssen.
Neben dem Wetter beeinflusst die Bodenqualität den Ernteertrag. So fiel zum Beispiel im April 2007 in Hessen so gut wie kein Tropfen Regen. Ein meteorologisches Novum. In den Mittelgebirgslagen von Taunus und Odenwald mit den mageren Böden und im hessischen Ried mit seinen Sandböden führt der fehlende Regen viel direkter zu Ernteausfällen. Die Landwirte müssen künstlich bewässern. In der Wetterau dagegen, wo auch die Felder von Matthias Mehl stehen, kann der dicke, fruchtbare Löslehmboden das Wasser gut speichern. Hier wirkt sich die Trockenheit nicht so schnell aus. Doch in Zukunft, so die Prognosen, werden Wetterextreme wie Gewitter und Starkniederschläge zunehmen. Und damit hat der Löslehmboden so seine Probleme, weiß Matthias Mehl.
Der ist natürlich sehr verschlemmungsanfällig, weil er wenig Humus hat. Und das könnte ein Problem werden, dadurch, wenn wir also Starkniederschläge bekommen, dass wir also Erosionserscheinungen bekommen. Und da müssen wir dann ein bisschen gegenhalten. Das heißt, wir belassen das Stroh oder Ernterückstände auf der Oberfläche liegen, sodass, wenn also jetzt ein Tropfen auf den Boden aufkommt, keine Erde losschlagen kann, die dann wegschwimmt, sondern der Tropfen, der trifft auf einen Strohhalm oder auf ein Zuckerrübenblatt oder auf einen Maisstängel. Also wir haben einen Bedeckungsgrad der Erde, sodass wir normalerweise bei diesen Verfahren dann 50% schon mal weniger Erosion haben. Das ist ja schon mal sehr viel.
Die Züchtung von Pflanzen mit Eigenschaften, die dem Klimawandel standhalten, wird immer wichtiger werden. Um den trockenen Sommern zu begegnen, hat der Wetterauer Landwirt Matthias Mehl daher mittlerweile Getreidesorten im Angebot, die 1 bis 2 Wochen früher reifen.
Die frühreifen Sorten, die haben ihr Wachstum abgeschlossen, wenn das Wasser noch da ist. Und wenn es dann versiegt, wenn kein Wasser mehr im Boden ist, dann werden die Bestände reif. Und spätreifende Getreidesorten, die würden noch hoffen, dass Wasser kommt. Es kommt aber keins, dann werden sie notreif und wir haben Missernten. Und da muss uns die Züchtung ein bisschen helfen.
CO2-Anstieg, höhere Temperaturen und größere Trockenheit. Mit diesen Problemen wird die Landwirtschaft in der Zukunft wahrscheinlich fertig. Durch gezielte Aussaat, Düngung, Sortenwahl, Züchtung und Bewässerungstechniken. Landwirte können von Jahr zu Jahr entscheiden, was sie anbauen und sind deshalb im Vergleich zu den Waldförstern flexibel. Denn die haben es zu tun mit Bäumen, die zum Beispiel heute gepflanzt 80 bis 250 Jahre alt werden. Hartmut Müller, Forstamtsleiter im Forstamt Darmstadt.
Der Wald ist bezogen auf das Klima oder auch bezogen auf andere Entwicklungen zu sehen wie ein sehr träger Tanker. Bäume können nicht weglaufen, Bäume können sich auch keine Jacke überziehen oder Jacken ausziehen, wenn es wärmer wird. Sie sind sehr standorttreu und sie wachsen sehr lange. Das heißt, der Förster kann im Gegensatz zum Landwirt nicht, wenn er merkt, dass das Klima sich ändert, in kurzen zeitlichen Abständen seine Produktionsart, also welche Bäume pflanzt er an, ändern. Das kann er nicht. Er legt sich mit einer Entscheidung bei Nadelbäumen für etwa 60 bis 80 Jahre fest, bei Laubbäumen für 150 Jahre bei der Eiche oder länger.
Wir stehen im Darmstädter Westwald, im hessischen Ried. Im Hintergrund hört man das Rauschen der nahen Autobahn. Die Buchen, die hier stehen, sind etwa 100 Jahre alt. Richtig gesund sehen sie allerdings nicht aus. Die Kronen lichten sich, die Äste ragen wie Spieße in den Himmel. Die Bäume sind nahezu tot, erklärt Forstamtsleiter Hartmut Müller. Das liegt zum einen an der Zerschneidung des Waldes. Es werden, so Müller, immer mehr Autobahnen, Hochspannungsleitungen und Baugebiete in den Wald hinein platziert. Das führe zu Stress für die Bäume und zu Untersonnung.
Die Sonne scheint stärker von der Seite in den Wald rein. Es gibt teilweise direkte Verbrennungsschäden an der Baumrinde, wo die Baumrinde zu stark überhitzt und dadurch abstirbt. Und unter der Baumrinde werden die Nährstoffe und das Wasser des Baumes transportiert. Das heißt, der Baum stirbt ab.
Im hessischen Ried sinkt der Grundwasserspiegel seit Jahren. Bei extrem heißen Sommertagen führt es dazu, dass die Bäume kein Wasser aufnehmen können und regelrecht verdursten. Ein weiterer Grund für das Baumsterben? Schadinsekten. Wegen der oft zu milden Winter steht in einigen hessischen Regionen, wie im Funkstädter Wald, im Jägersburger Wald oder im Darmstädter Westwald, eine Maikäferplage bevor. Die Schäden richten aber weniger die Käfer an, die sich innerhalb von 2 bis 4 Wochen durch das Laub der Bäume fressen. Vielmehr sind es ihre Larven.
Unser Hauptschädling hier im hessischen Ried, der uns derzeit die größten Bauchschmerzen bereitet, ist das Thema der Maikäfer. Der Engerling, nicht der Käfer selber, sondern der Engerling, der die Wurzeln der Waldbäume befrisst und eben dazu sorgt, dass sie kein Wasser und keine Nährstoffe mehr aufnehmen können und absterben. Der Maikäfer hat einen 4-jährigen Zyklus und er wird im nächsten Jahr sein sogenanntes Hauptflugjahr haben. Das heißt, die Käfer werden in Massen aus dem Boden kommen, werden erneut Eier legen und ich sag mal, dieser Bestand der Maikäfer wird sich aufbauen.
Hessen ist mit einem Forstanteil von rund 40% das waldreichste deutsche Bundesland. Die Orkane Kyrill und Emma haben in den Jahren 2007 und 2008 schwere Schäden in den Wäldern verursacht. Da die Klimaforscher auch künftig mit heftigen Stürmen rechnen, sind Baumarten gefragt, die an die neuen Umweltbedingungen angepasst sind. Die Fichte, dieser bisher viel gepflanzte Nadelbaum, kann sich gegen die heftigen Stürme, die künftig häufiger auftreten sollen, schwer wehren, erklärt Hartmut Müller.
Die Fichte ist sehr sturmgefährdet wegen des flachen Wurzelwerks. Baumarten, die ein tieferes Wurzelwerk haben, wie die Eiche, aber auch die Douglasie, die wesentlich tiefer wurzelt, sind dort wesentlich stabiler als die Fichte und deshalb angepasster an diese Situation.
Die robuste Douglasie, die in Europa bereits ausgestorben war und im 18. Jahrhundert wieder gepflanzt wurde, wächst zügig und braucht viel Regen. Außerdem kann ihr der bei Forstleuten gefürchtete Borkenkäfer nichts anhaben. Dieser befällt öfters die Fichte. Um ihre Wälder fit für den Klimawandel zu machen, müssen die Förster, so Müller, ein Ziel verfolgen.
Möglichst viele Baumarten, die miteinander im entsprechenden Konkurrenzverhältnis stehen, auf die Fläche zu bringen und eben auch größere und kleinere Baumarten auf einer Fläche zu haben. Das heißt eben, den Altbestand teilweise zu ernten, das Holz zu ernten und die Bestände sich selbst verjüngen zu lassen, die Samen runterwerfen zu lassen und dann mit dem Samen, die auch an das Klima an dieser Stelle schon angepasst sind, weiterzuarbeiten.
Ob das tatsächlich gelingt, kann noch niemand sagen.
Wenn das nicht mehr gelingt, wird sich in manchen Bereichen schon eine steppenartige Landschaft mit vielleicht noch einzelnen spätblühenden Traubenkirschen, das ist ein Zuwanderer aus Nordamerika, hier breit machen mit flächigem Grasbewuchs und die Waldfunktionen für den Menschen, also Klimaschutz, Sichtschutz, Wasserschutz, Erosionsschutz, die gehen dann verloren und dann wird der Mensch merken, dass es eben sich gelohnt hätte, früher gegenzusteuern.